Ich fange heute mal an mit einer Schriftstelle aus dem 2. Mose, Kapitel 12, Vers 12 und 13. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Lande Ägypten erschlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken, ich der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Also die Stelle, wo Gott sein Volk, die Israeliten, aus der Sklaverei Ägyptens herausgeholt hat. Die letzte Plage, die härteste. Und er hat ihnen gesagt, was sie tun müssen, damit sie verschont blieben. Was interessant ist, im ersten Vers, den ich gelesen habe, dass auch die Götter Ägyptens ein Strafgericht bekommen haben. Wann wie das Strafgericht an diesen Göttern, an diesen Geistern, wie das vollstreckt wurde, weiß ich nicht, steht auch nicht in der Bibel. Aber ich kann mir so vorstellen, dass zumindest diese Götter Ägyptens als schwach und unfähig dargestellt und blamiert wurden, weil sie konnten den Ägyptern eigentlich nicht helfen. Vielleicht haben die Ägypter auch hinterher ihre Götterfiguren, holzgeschnitzten Dinge da, vernichtet, ins Feuer geschmissen oder was und sich von ihren Urgöttern abgewandt. Kann auch sein. Aber das Wichtigste, was ich hier sagen will, hat Gott gesagt, und wenn ich das Blut sehe, wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein. Da sehen wir, das Blut machte den Unterschied. Dieses Blut hat sozusagen Fakten geschaffen. Und das ist heute das Thema dieser Predigt. Das Blut hat Fakten geschaffen. Wenn Opferblut gesehen wird, dann gibt es keine Plage und kein Verderben. Wenn kein Opferblut zu sehen ist, gibt es eben keine Rettung. So hat es den Ägyptern einfach dann richtig schlecht ergangen. Also für uns ist es wichtig, dass wir dieses Opferblut beachten und wissen auch, da kommen wir drauf, was das für uns im Neuen Bund bedeutet. Der Psalm 105 bezieht sich auch auf diese Stelle und hier schreibt der Psalmist im Vers 37, dann führte er sie heraus mit Silber und Gold und kein Strauchelnder war unter ihren Stämmen. Ja, Strauchelnder, Gebrechlicher, Lahmer, Schwacher, Kranker, keiner, der so am Stock gegangen ist, war da. Die waren alle gesund, die ganzen Israeliten. Und es war Gottes Werk wegen diesem Opfer, das Lamm, das geschlachtet wurde. Es steht jetzt nicht so explizit in der Bibel, aber man könnte sich vorstellen, dass da vorher doch einige Lahme, Schwache, Gebrechliche unter ihren Stämmen waren. Aber nachdem sie dieses Opfer gebracht haben und davon gegessen und getrunken haben, wurden sie vielleicht schlagartig alle gesund. Sie konnten praktisch gesagt aus Ägypten ausziehen, konnten Silber und Gold mitnehmen und all ihre Habe. Und die Ägypter waren nicht fähig, sie wieder zurückzuhalten. Sie entkamen der Sklaverei gesund und reich. Das ist etwas, das man sich ja gerne wünscht, ja, gesund und reich sein. Sehen wir, Gott macht es. Gott hat sie nicht arm und bloß und lahm und krank aus der Sklaverei geholt, sondern er hat sie mit Segen herausgeholt, gesund und reich. Und das hat das Blut, dieses Opfer, das Opferlamm hat den Unterschied gemacht. Aber wir jetzt im Neuen Bund, wir haben ja noch was Besseres. Wir müssen ja nicht mehr irgendwo Lämmer schlachten und das Blut irgendwo hinstreichen oder hinspritzen. Wir können uns auf das wahre Opferblut, auf das Blut von Jesus berufen. Es war ein heiliges oder ist ein heiliges, sündloses, menschliches Blut. Und hier hat Gott selbst für uns ein Opfer gebracht. Gott selbst hat sozusagen ein Lamm geschlachtet. Darum heißt er Jesus das Lamm Gottes. Damit sind wir in einer noch viel besseren Position als die Israeliten. Und selbst die Israeliten wurden eben gesund und reich aus der Sklaverei geholt. Sie waren um Segen Gottes. Gott hat das Opfer akzeptiert. Wo das Blut an der Türe war, gab es kein Verderben. Und jetzt im Neuen Bund, da gehen wir jetzt rein in den Hebräerbrief, Kapitel 9, Abvers 11. Da sagt uns die Schrift, Christus aber ist gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Also dieser Jesus Christus, der war das Opfer und er war auch Hohepriester. Und er ging nicht in ein irdisches Zelt, in einen irdischen Tempel, in ein irdisches Allerheiligstes, sondern in das Himmlische. Das heißt, nicht von dieser Schöpfung. Und da ist er hineingegangen und hat nicht irgendwie Blut von Tieren mitgebracht, sondern er hat dort als hoher Priester auch Opferblut gebracht, aber er hat sein eigenes menschliches Blut dahin gebracht. Und das sagt uns der Vers 12. Und damit hat er uns eine ewige Erlösung erworben. Und auf das müssen wir schauen, was das Ergebnis ist, was dabei rausgekommen ist. Erstens eine Erlösung und zweitens ewig. Und drittens erworben, bezahlt, teuer bezahlt, teuer erworben. Höchster Preis, der überhaupt zu bezahlen war. Sein heiliges, sündloses Opferblut. Man, Jesus hätte ja jedes ewige Leben gehabt. Er hätte nicht sterben müssen und nicht sterben können. Aber weil er sich für uns als Opfer gegeben hat und für uns zur Sünde wurde, konnte er sterben. Nur ein Sünder muss ja sterben. Ein Gerechter nicht. Das ist der Unterschied. Und so hat er unsere Sünde weggenommen. Das muss uns viel mehr noch bewusst werden. Er hat unsere Sünde nicht bloß zugedeckt, wie es im Alten Testament war. Er hat die Sünde von uns weggenommen. Und wenn dir das bewusst wird, einmal so richtig, dass die Sünde von dir weggenommen ist, dann verschwindet diese Verdammnis, diese unterschwellige. Und das ist ganz wichtig, weil wenn Verdammnis und Sündenbewusstsein verschwindet, dann kommt Gerechtigkeit zur Offenbarung. Und wo Gerechtigkeit offenbar wird, geschehen auch Heilungen und Freisetzungen und Segnungen. Das gehört zusammen, da gibt eins das andere die Hand. Aber grundsätzlich ist eben das Wichtigste, er hat mit seinem Blut unsere Sünde und Sünden weggenommen, weil er selber sein eigenes Blut, das heilige, sündlose Blut in den Himmel gebracht hat, in das himmlische Heiligtum, um uns eine ewige Erlösung damit zu erkaufen. Und dort im Himmel wurde dieses Blut geprüft, ob es auch wirklich sündlos ist, ob das passend ist und perfekt ist, wurde festgestellt, ja, ist gut, ist angenommen worden, dieses Opfer, und darum ist es gültig geworden. Also für unsere Erlösung ist bezahlt worden und diese Bezahlung wurde akzeptiert, wurde angenommen. Ja, es ist so ähnlich, wenn du mit der Karte zahlst und das Gerät akzeptiert deine Karte. Ja, da ist Geld drauf, das ist kein Fake und so, dann wird es akzeptiert und dann kann auch bezahlt werden. Und so ist auch mit dem Blut Jesu für uns bezahlt worden. Und die Bezahlung wurde akzeptiert, wurde angenommen. Und weil es angenommen wurde, hat der oberste Richter im Himmel, Gott selbst, eine Entscheidung getroffen zu unseren Gunsten. Der oberste Richter hat nämlich dann die Anklageschrift, die gegen uns war, das Gesetz mit all seinen Anklagen, Forderungen, hat er zerrissen, weggetan, weggeschafft aus unserer Mitte, heißt es in der Schrift. Und hat uns sozusagen eine Entlassungsurkunde ausgestellt. Wir sind freigekauft von der Sünde, freigekauft, entlassen aus Satans Herrschaft. Satan hat keine Herrschaft mehr über uns. Also wir sind damit aus Satans Unrechtssystem der Sünde herausgekauft, vom Sklavenmarkt. Dieses Unrechtssystem der Sünde ist für uns nicht mehr gültig. Und wenn uns dieses Unrechtssystem anklagen würde, musst du wissen, oi, da bin ich nicht mehr drin. Dieses Gesetz ist für mich nicht mehr gültig. Du kannst es vergleichen, so wie wenn jemand von einem Land in ein anderes Land umzieht. Dann gelten dort plötzlich für dich die Gesetze dieses Landes. Wenn du zum Beispiel in die Türkei umziehst, dann musst du dich dort nach den Gesetzen der Türkei richten. Da kannst du nicht sagen, ja, aber ich bin Deutscher und in Deutschland haben wir dieses Gesetz. Das ist dann nicht relevant. Wenn du mit deinem Auto nach Österreich fährst und schneller als 130 fährst, dann gibt es eine Strafe. Dann kannst du nicht sagen, ja, aber wir in Deutschland, wir haben das nicht so. Andere Länder, andere Sitten, andere Gesetze. Ganz einfach. Und so ist es auch vergleichsweise. Wir haben einen Umzug gemacht vom Reich der Finsternis ins Reich Gottes. Und somit gelten nicht mehr die Gesetze der Finsternis und Satans in unserem Leben, nicht mehr das Gesetz der Sünde und des Todes, sondern das Gesetz des Geistes gilt jetzt, und das ist das Leben in Christus. Diese Gesetzmäßigkeiten des Himmels gelten jetzt für uns, und die musst du kennen, die musst du wissen, nach denen musst du, darfst du, kannst du dich richten. Aber das muss den Christen erst einmal so richtig bewusst werden, dass das so ist und dass sie überhaupt wissen, unter welcher Herrschaft und Macht sie stehen. Weil wenn der Satan mit seinen Dingen kommt und dich berauben oder belügen will und du weißt es nicht, dass das gar nicht mehr für dich gültig ist, nicht mehr maßgeblich ist, dann lässt er dich da vielleicht wieder einlullen. Und dann musst du wieder stehen und musst sagen, halt, stopp, das ist für mich nicht mehr gültig. Ich habe nämlich das Bürgerrecht des Himmels, laut Philipper 3,20. Und wenn du das Bürgerrecht des Himmels hast, ja, dann ist der ganze Himmel für dich. Da steht das ganze himmlische Machtgefüge dahinter und das ist für dich, wenn du das erkannt hast. Und das ist eine ganz andere, viel bessere Quelle. Auf die haben wir als Christen durch dieses Blut von Jesus uneingeschränkt Zugriff. Das ist ganz wichtig, wenn du ein Problem hast vor allen Dingen. Ja, wenn alles rund läuft, okay, dann kann man auch so irgendwo. Aber es werden Probleme auftauchen und dann musst du wissen, welchem Gesetz du unterstehst und was zu tun ist nach diesem Gesetz. Wenn du dir Jesus anschaust, er war ja dieser Mustermensch, der im Geist gewandelt ist, nach den Gesetzen des Himmels. Und wenn die Leute kein Brot und kein Wasser mehr hatten, dann ist er nicht irgendwo in Panik verfallen. Oh, jetzt verdursten wir, jetzt verhungern wir, jetzt müssen wir irgendwo Leute wegschicken, dass sie uns Nahrungsmittel bringen. Er hat das Gesetz des Geistes praktiziert und hat übernatürlich Brot und Fische vermehrt oder bei der Hochzeit den Wein, aus Wasser Wein gemacht. Das ist das himmlische Gesetz. Da sehen wir, wir müssen ein bisschen umgepolt werden und umprogrammiert werden, dass wir auf das hören, was der Geist, der in uns ist, uns anleitet und sagt, wie das nach dem Gesetz des Geistes funktioniert. Das macht einen Unterschied aus. Ja, viele beten schon irgendwo so und schauen wir mal und meistens wird es nichts. Dann liegt was im Argen. Dann liegt es nicht an Gott, dass er nicht will. Ja, dann liegt es an deiner Erkenntnis, an deiner Glaubenshaltung der ganzen Sache. Das Blut macht den Unterschied, weil durch dieses Blut haben wir freien Zugriff auf die Segnungen des Himmels. Das Blut hat uns sozusagen die Tür, das Tor zum Himmel, zur geistlichen Welt geöffnet. Freien Zugriff auf die Segnungen des Himmels. Das ist für unsere Erlösung von der Sündenmacht oder für das, dass wir von der Macht Satans in das Reich Gottes versetzt wurden, die ausschlaggebende Sache. Wir sind durch das Blut Jesu von der Sündenmacht freigekauft und begnadigt hinein in den Machtbereich des Himmels, Gottes Machtbereich, der Königreich Jesu Christi. Paulus schreibt im Epheser 1,7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. In diesem Vers steckt schon das Ganze drin. In ihm, in Jesus, durch sein Blut haben wir die Erlösung. Nicht werden wir erlöst, haben wir die Erlösung. Ist ein Riesenunterschied. Und was haben wir? Die Vergebung der Vergehungen nach seinem riesigen Reichtum der Gnade. Es war große Gnade. Er hat uns alle unsere Sünden und Vergehungen vergeben. Warum? Weil er hat das Blut gesehen. Er hat Blut gesehen. Jesu Blut hat er gesehen. Gott hat das Blut Jesu gesehen. Und wenn du dich auf dieses Blut berufst, dann ist das Blut dann für dich auch maßgeblich und gültig. Dann sieht er das Blut, sage ich mal bildlich, an deinen Türpfosten gestrichen. Ja, Gott hat mit diesem Blutopfer Fakten geschaffen. Fakt ist, dass Jesus es geopfert hat. Und Fakt ist auch, dass es niemand mehr ändern kann. Es kann nur geleugnet werden, verschleiert werden, das tut der Teufel gerne, verdreht werden. Ja, aber es ist das A und O. Ja, wenn du zum Beispiel nimmst, die katholische Kirche, die machen ja auch die Kommunion. Und was kriegst du? Brot. Aber du kriegst keinen Wein. Das darf der Priester selber einen Schluck trinken, aber die Leute kriegen keinen Wein, die kriegen das Blut nicht ab. Das ist wieder eine Katastrophe, oder? Da sehen wir, dass das ganze System sehr fehlerbehaftet ist und verdreht ist. Und das Blut ist so, so wichtig. Jesus hat uns damit bereits erlöst. Als er am Kreuz sagte, es ist vollbracht, dann hat er nicht einfach das gesagt, ja, es ist vollbracht, weil jetzt sterbe ich, sondern das Erlösungswerk ist vollbracht. Und jetzt müssen wir uns nicht mehr mit Gesetzeswerken, mit guten Werken selber erlösen. Gute Werke sind ja nichts Schlechtes, ist ja okay. Und gute Werke sollen nämlich die Folgen unserer Erlösung sein, die natürlichen Folgen, weil wenn du von Neuem geboren wirst und die Liebe Gottes in dein Herz ausgegossen ist, dann wirst du nach und nach verändert und wirst gute Werke tun und böse Werke wirst du bleiben lassen. Vorausgesetzt, du wandelst nach dem Geist und lässt dich von ihm führen. Es sind alles Folgen unserer Erlösung und unserer Wiedergeburt. Und wir Christen müssen diese Fakten annehmen und fest darauf stellen, im Glauben darauf vertrauen. Kein Mensch kann sich mit Geld, mit Gold oder Silber selber erlösen und eben auch nicht mit guten Werken. Der Petrus schreibt im 1. Petrus 1, 18 und 19, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Also in einem Satz, zwei Verse, hat er das auf den Punkt gebracht. Ihr wisst das, weil er ihnen das schon gesagt hat. Wir sind nicht mit vergänglichen Dingen erlöst worden, auch nicht so wertvolle Dinge wie Silber und Gold. Er sagt hier von einem eitlen Lebenswandel. Eitel, das ist der egoistische Lebenswandel, der eben von der Sünde kommt, von Adam her. Das Ego, das Ich und ich will und mir und meiner, ich zuerst und Hauptsache nach meiner Nase passt. Das ist dieser egoistische, eitle Lebenswandel. Und von dem sind wir damit erlöst worden. Vom sündigen Lebenswandel sind wir erlöst worden. Und womit? Mit dem kostbaren Blut Christi, schreibt hier der Petrus, das Blut eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Ja, das schreibt er deshalb, weil die Juden mussten ja ein perfektes Lamm zum Opfer bringen. Und Jesus war eben auch perfekt. Ja, er war nicht sündig, er hat weder gesündigt, noch war die Sünde in ihm, weil er ja nicht von Adam abgestammt ist. Und deshalb war dieses Blut von Jesus so kostbar und es war eben ohne Fehler und ohne Flecken, ohne sündhafte Flecken. Und mit diesem wertvollen Blut sind wir erlöst, erkauft, erworben von Gott. Das sagt er nämlich in der Apostelgeschichte 20,28, ich lese mal den zweiten Teil, die Gemeinde Gottes, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ja, die Gemeinde, die Christengemeinde weltweit, die Wiedergeborenen, hat sich Gott erworben. Womit? Mit dem Blut seines eigenen Sohnes. Erworben heißt erkauft, dafür bezahlt und damit zu seinem Eigentum gemacht. Also wir sind Gottes Eigentum geworden, weil er für uns bezahlt hat. Wir sind nicht mehr Satans Eigentum, wir sind nicht mehr Sklaven eines Sklaventreibers, sondern wir sind Gottes Kinder geworden. Und Gott hat uns nicht gekauft, damit wir wieder Sklaven Gottes sind, auch wenn dieser Ausdruck in der Bibel manchmal verwandt wird, aber wir sind Kinder Gottes geworden. Ja, und wo Sklaven übersetzt worden ist, oder Knechte, da würde man heute mit Sicherheit Diener oder Arbeiter schreiben. Und das ist auch richtig. Ja? Die Kinder, die für Gott auch etwas tun, sind auch Arbeiter. Und dafür hat er uns erkauft. Er hat teuer bezahlt dafür. Wir gehören ihm und wenn wir ihm gehören, dann ist das eine ganz gute Sache, weil Gott passt auf sein Eigentum auf. Gott bewahrt sein Eigentum. Für Gott ist sein Eigentum eine wertvolle Sache. Nicht irgendwas, was man einfach schnell mal benutzt und wieder wegwirft. So, wie sagt man, einmal Gebrauch oder so. Nein, wir sind auf Ewigkeit erlöst und sind Gottes Eigentum Gottes Kinder, Gottes Familie. Und diese Erlösung ist für uns auf Ewigkeit gültig. Für alle die, die an Jesus glauben. Ja, ich möchte die Religiösen ein bisschen anzweifeln, die nur so tun, die dann noch ja, Maria und Engel und Wallfahrten und sonst irgendwelche Werke. Das ist risikobehaftet. Also lieber auf Jesus vertrauen, auf sein Blut und dann reicht es. Ja. Als Jesus und sonst nichts. Ganz einfach. Ja. So wie der Fußballtrainer mal gesagt hat, Thiago und sonst nichts, den will er haben. Also müssen wir sagen, Jesus und sonst nichts. Jetzt lese ich nochmal am Hebräerbrief Kapitel 9 ab Vers 12. Und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut. Ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Also er ist nicht mit Blut von Tieren hineingegangen, sondern ein für alle Mal in das Heiligtum. Dann schreibt er weiter, denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Also im Alten Testament hat das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh, ja, das, die Unreinen, die Sünder, vom Fleisch her geheiligt. Aber er sagt hier, wie viel mehr? Ja, das andere ist ja, symbolisch vielleicht was wert, aber eigentlich nichts. Das Blut der Tiere konnte die Sünde nicht wegnehmen. Nur ein bisschen abwaschen, ein bisschen zudecken. Sie blieben Sünder. Aber bei uns ist es ganz anders. Bei uns ist die Sünde weggenommen worden. Wir sind nicht mehr Sünder, weil er wurde der Sünder, als er am Kreuz hing. Und das macht einen riesen Unterschied. Und weil er zum Sünder wurde, wurden wir zum Gerechten, zum sündlosen Menschen. Dieser Tausch am Kreuz, total maßgeblich für einen Christen. Wenn du im Segen leben willst, musst du das bewusst machen, wer du bist und was du bist. Ein Sünder, der kriegt den Segen nicht. Und wenn du dich als Sünder siehst, hast du ein Problem. Also lerne dich wirklich als Gerechter zu sehen. Lerne diesen Tausch, weil es ist nicht deine Gerechtigkeit, die du aus Werken dir verdient hast, sondern du hast die von Jesus geschenkt bekommen. Ja, es ist wie wenn du den Mantel tauschen würdest. Ein Penner tauscht den Mantel mit einem König. Ja, das ist das, genau, der hat sich den Königsmantel nicht verdient, aber er hat ihn bekommen, geschenkt bekommen. Wie viel mehr, sagt die Bibel, wird Jesu Blut wirken als das Blut von irgendwelchen Tieren, die da geschlachtet wurden. Ja, das ist so viel mehr, das müssen wir immer wieder uns vor Augen halten. Und dieses Blut, das reicht für immer. Das ist das Nächste, du brauchst nicht jetzt ja wieder irgendwo ein Blutopfer bringen. Jesus hat einmal ein Opfer gebracht und das reicht für ewig. Für ewig, und das ist das Schöne, wie heißt es, Hebräer 10, 14. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Ein perfektes, vollkommenes Opfer. Nicht ein jährliches, wiederkehrendes, nur eins. Das hat ausgereicht. Dieses Opferblut ist die Grundlage für alle unsere Gebete und auch für die Erhörung vor allen Dingen. Weil beten kann man viel, aber beim Gebet muss es ja die Erhörung kommen. Das macht den Unterschied. Und durch dieses Blut von Jesus haben wir freien Zugang zur Gnade. Wir dürfen zum Gnadenthron hintreten, wenn wir uns auf dieses Blutopfer berufen. Dieses Blutopfer hat uns Gott nahe gebracht. Also die meisten denken, ja, Gott ist irgendwo ferne und ich weiß nicht, ob ich ihn irgendwie erreiche. Eine dicke Lüge, die der Teufel den Christen eingeimpft hat. In Wirklichkeit ist er nahe und er ist sogar so nahe, dass er in dir ist und du in ihm. Aber auf der Ebene des Geistes, und darauf müssen wir schauen, auf der Ebene des Geistes kannst du dich ihm nahen. Wenn ich hier lese Epheser 2,13, jetzt aber, das ist ja schon wichtig, jetzt, ja, nicht irgendwann, sondern jetzt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Wir waren fern, ja, weil der Sünder ist fern, ist von Gott getrennt. Aber durch dieses Blut, das die Sünde weggenommen hat, sind wir dem Christus nahe geworden, sind wir Gott nahe geworden, sind wir verbunden mit ihm, versöhnt mit ihm, vereint mit ihm, eng verbunden mit Gott. Denkst du so oder ist dir das jetzt irgendwo neu? Dass du eng verbunden bist mit ihm, mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Die Schrift sagt, wir sind ein Geist mit ihm. Das heißt, er ist in uns und wir sind in ihm, verbunden mit ihm. Und in diesem Bewusstsein zu leben, müssen wir lernen, diese Identifizierung mit Jesus. Er das Haupt und wir sind die Glieder, die Teile, wir sind der Leib. Und der Leib ist nicht enthauptet, sondern er gehört zusammen. Also wir sind zusammen mit Jesus. Und falls du Schwierigkeiten hast mit Verdammnis, mit Schuldgefühlen, dann musst du immer wissen, das Blut Jesu hat dir die Sünde weggenommen, den Verkläger und seine Anklagen beseitigt, den Schuldschein damit gelöscht, zerrissen und weggeschafft. Das steht eindeutig in der Bibel. Und darauf müssen wir uns immer wieder stellen, wenn eben der Verkläger der Brüder kommt und uns unsere Schandtaten, sage ich jetzt einmal, wieder vor Augen hält oder ganz komische Dinge dir Glauben machen will, dann musst du ihm eben widerstehen mit der Wahrheit, was wirklich die Wahrheit ist, was geschrieben steht. Ja, viele Christen glauben Dinge, halten sie für wahr, obwohl sie falsch sind. Und das ist ganz schlecht. Darum lernen wir ja, um diese Lügen, die für wahr akzeptiert wurden, zu entlarven und loszubringen. Weil dann kommt die Wahrheit zum Vorschein und Jesus hat gesagt, die Wahrheit macht uns frei. Also das Blut Jesu hat alle Anklagen, alle Argumente und alle Beweise, die Satan gegen dich aufgebracht hat, ausgehebelt. All diese Dinge sind haltlos geworden. Da kann kein Argument gegen dieses Blut von Jesus bestehen. Ja, auch nicht Argumente, die vom Natürlichen her sogar rechtmäßig wären. Ja, wenn du weißt, du hast einmal schwere Sünde begangen, im Suff jemanden angefahren, tot gefahren, Ehebruch begangen oder sonst irgendwas Schlimmes getan, dann, was ist dann? Der Ankläger kommt immer wieder um die Ecke mit dem Zeug. Und du musst ihm immer wieder sagen, ich stehe unter Jesu Blut. Die Sünde ist gesühnt, die Sünde ist von mir weggetan. Ich bin gerecht, ich bin heilig in Christus Jesus, wegen diesem Blutopfer. Jesus wurde für mich zur Sünde. Deine Schuld und deine Sünde angezogen hat, als er am Kreuz hing. Also lass dich nicht unter Verdammnis bringen. Und das ist eigentlich das größte Übel in der Christenheit, dass die Christen immer unter Verdammnis stecken. Aus welchen Gründen auch immer. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, sagt der Römerbrief 8,1, glaube ich es. Weil ein anderer wurde an unserer Stelle bestraft. Jesus wurde bestraft. Er hat die Todesstrafe bekommen. Ja, der Barabbas ist freigelassen worden, der Verbrecher, der Mörder. Konnte es gar nicht fassen, der Mann. Aber er wurde aus Gnade freigelassen. Ja, vielleicht hat er eine Entlassungsurkunde bekommen oder hat man ihn bloß einfach rausgeschmissen, ich weiß es nicht. Aber er war frei. Die Strafe hat Jesus getragen. Genau die Strafe, die hatte der Barabbas bekommen, gekreuzigt zu werden, hat Jesus bekommen. Mit ihm hat er getauscht. Und dieser Barabbas ist ein Bild eben für den sündigen Menschen. Und es kann nicht sein, dass eine Strafe zweimal verhängt wird. Wenn es einer die Strafe abgegolten hat, dann ist sie abgegolten. Und Jesus hat sie nun mal abgegolten, als er am Kreuz gelitten hat und gestorben ist. Und sein Blut vergossen hat. Ja, aus wie vielen Wunden? Tausende Wunden wahrscheinlich, wenn du dir das einmal vorstellst, was man mit ihm gemacht hat. Und ich denke, dass der letzte Tropfen da auch noch rausgelaufen ist. Dass er so richtig ausgeblutet ist, wie wenn man ein Tier schächten würde. Sein Blut ist aus ihm geflossen, hat die Erde getränkt. Sein kostbares, heiliges Blut. Und das ist seit Golgatha gültig, dauerhaft gültig. Und für uns ist es gültig, seit wir wiedergeboren wurden, als wir uns bekehrt haben, im Geist wieder lebendig gemacht wurden. Seitdem spricht dieses Blut von Jesus für uns. Ja, nicht gegen uns, sondern es spricht für uns. Es spricht Sündlosigkeit, Gerechtigkeit, Heiligkeit. Auch jetzt, gerade jetzt. Ja, und wenn du unter Verdammnis gekommen bist irgendwann, dann musst du immer wissen, gerade jetzt spricht dieses Opferblut von Jesus für mich Gerechtigkeit. So gibt es keine Verdammnis. Und lass dich nicht auf das Spielchen ein, oh, ich muss aber erst wieder irgendwas gut machen, abarbeiten, bezahlen. Ja, das System des Himmels läuft anders wie das System dieser Welt. Ja, in der Welt ist es so, dass wenn jemand im Jugendstrafrecht ist, dann muss er vielleicht einen Monat Sozialdienst machen als Strafe. Ja, ist ja okay, aber im Reich Gottes ist das nicht maßgeblich. Das Opferblut von Jesus im Glauben zu nehmen, anzuschauen, hochzuhalten, das ist das System des Reiches Gottes. Und obendrein berechtigt uns dieses Blut zum Gebet, für Gebetserhörungen, für Segnungen, die du brauchst, für Heilungen, die du brauchst, für Wunder, die du brauchst. Also berufe dich auf dieses Blutopfer. Dafür ist es da. Weil wenn du im Glauben, ja, jetzt nicht bloß einfach nachplappert, sondern wirklich ernsthaft im Glauben dich auf das Opferblut berufst, dann gibt es dem Heiligen Geist die Möglichkeit oder die Berechtigung für dich zum Wirken. Weil er sieht das Blut. Er sieht das Blut, obwohl du jetzt nicht irgendwo Blut an deine Stirn gestrichen hast oder sonst was, aber er sieht das Blut in deinem Glauben. Ja, oder auch weil du dich darauf berufst, er hört das Blut, er nimmt es wahr. Er hört es, weil du dich darauf berufst und es aussprichst. Ja, das ist A und O. Er muss es irgendwie wahrnehmen können, dass du Glauben hast, dass das Blut Jesu für deine Sache ausreichend ist. Weil dieses Blut bezeugt das. Jesu Blut ist Zeuge für deine, meine Errettung, für unsere Befreiung aus der Macht der Finsternis. Ja, es spricht einfach für uns. Ja, es bezeugt unsere Rettung und Erlösung. Und es ist Zeuge in der ganzen geistlichen Welt. Das Blut Jesu ist der Beweis für unsere Errettung, Erlösung und Befreiung. Das Beweismittel, das ist, wenn vorliegt, dann kann niemand was dagegen sagen. Und es gilt in der ganzen geistlichen Welt. Und danach muss sich auch die gesamte geistliche Welt richten. Wenn wir dieses Opferblut im Glauben durch Bekennen hochhalten oder auch wenn wir damit Abendmahl feiern, Brot und Wein, Fleisch und Blut zu uns nehmen, dann drücken wir diesen Glauben an dieses Opfer aus. Ja, und dann heißt es, sagt Gott wieder, wenn ich das Blut sehe, ja, dann kommt nichts Schlechtes. Dann muss das Schlechte verschwinden. Dann kommt Segen, weil dann sind wir Erben Abrahams, Erben des Segens Gottes. Aber nur, wenn ich das Blut sehe, sagt Gott, wenn ich das Blut höre, wenn ich das Glaubensbekenntnis höre, wenn ich sehe, wie du Abendmahl zu dir nimmst, Fleisch und Blut Jesu Christi zu dir nimmst. Er nimmt es wahr, Gott nimmt es wahr. Gott weiß, ob ein Mensch glaubt oder ob er nur religiösen Zinnober macht. Und dann hört er und sieht er das Blut. Und dann öffnen sich die Türen. Dann geht der Himmel auf. Dann wird die geistliche Welt aktiv und alles muss sich daran halten, die ganze geistliche Welt. Weil Gott hat mit diesem Blut Fakten geschaffen. Ja, nicht nur Möglichkeiten, vielleicht, könnte sein und nein, sowas nicht, kein Wenn und Aber, sondern Fakten. Fakten sind geschaffen durch das Blutopfer Jesu. Das musst du unbedingt wissen als Christ. Dann wird das Blut für dich zu einer, ja, ich würde sagen, zu einer Waffe. Zu einer Verteidigungswaffe gegen die Attacken des Feindes, aber vielleicht auch zu einer Angriffswaffe, um den Feind zurückzudrängen, wo er dir die Butter vom Brot genommen hat, den Segen geraubt hat, belogen hat. Und du kannst dir das zurückholen, was dir gehört. Der Vertrag ist unterschrieben. Mit dem Blut Jesu ist im Himmel Unterschrift geleistet worden. Und es sind rechtliche Realitäten geschaffen worden. Rechtliche Realitäten des neuen Bundes, die müssen wir wissen und kennen, anerkennen, uns bewusst machen und daraufhin unser Leben ausrichten. Im Urtext heißt es, ein Blutbund wurde geschnitten. Ja, nicht geschlossen, sondern geschnitten. Warum geschnitten? Ja, weil wenn man sich schneidet, in der Haut eine Ritze, dann fließt Blut. Und somit ist ein Blutsbund geschlossen worden. Ja, so fast wie bei Winnetou und Old Shatterhand mit Blutsbruderschaft. Die haben sich auch in den Arm geschnitten. Also ein Bund wird mit Opferblut, mit Blut geschlossen. Und dieser Bund mit Gott steht fest, weil Jesus als unser Vertreter den Bund mit Gott geschlossen hat, mit seinem eigenen Blut. Und ein Bund bedeutet, was mein ist, ist auch dein. Ja, dann heißt es, kann man sagen, Gottes Reichtum gehört auch uns. Da tut man sich nur leicht. Aber manche haben da schon ein Problem damit, wenn sie sagen müssen, oh, was mein ist, gehört auch Gott. Dann könnte der mir das vielleicht wegnehmen und für sich beanspruchen und dann stehe ich mit nichts da. Ja, das Gedankengut ist aber eigentlich ja, egoistisch und habsüchtig. Das ist einfach auch falsch, weil Gott braucht nicht deinen Reichtum, weil er ist viel reicher wie du. Was Gott möchte, ist dein Herz. Unser Herz, das soll ihm gehören. Unser Herz soll nicht dem Geld und dem Besitz gehören und dorthin hängen, sondern unser Herz soll ihm gehören. Das will er haben. Und dann ist es auch kein Problem mehr, dass er dir seins gibt und du ihm deins. Ja, weil dann ist er für dich das Wertvollste, was du hast. Ja, dann ist er nicht auf Platz 87 in deinem Leben, sondern ist er auf Platz 1. Und da soll er hin, da will er hin. Er will dein Herz. Es ist auch oft so, dass man die Leute, wenn sie Lebensübergabegebet beten, dass sie so beten, Herr, ich gebe dir mein Herz. Ob sie es ehrlich meinen, ist die zweite Frage. Aber zumindest wird so gebetet und vielleicht auch so entschieden. Aber es ist nicht immer ganz so einfach. Es ist ein Prozess. Aber das heißt, die Bundespartner, die gehören zusammen. Es ist eine Vereinigung. Ja, jeder ist für jeden voll und ganz da. Tritt ein, egal was passiert. Ja, und meistens ist der Stärkere, der dem Schwächeren unterstützt und hilft. Und wir wissen ja, der Stärkere ist nun doch unser Gott und Vater und Jesus. Also er ist der, der mehr Bundespflichten übernommen hat als wir. Aber diese Vereinigung, dieses Zusammengehören, das sehen wir auch beim Ehebund. Wie es in der Bibel heißt, die zwei werden ein Fleisch sein. In Markus 12,8 steht es. Ein Fleisch, ja, wie meins ist deins und deins ist meins. Wir gehören zusammen. Ja, und was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Ein Fleisch. Mit Gott sind wir jetzt nicht ein Fleisch, aber mit Gott sind wir ein Geist. Wir sind mit Gott im Geist vereint. Das steht im 1. Korinther 6,17. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Also auf der geistlichen Ebene sind wir mit ihm vereint. Das ist ganz wichtig zu wissen, wenn du Probleme hast, wenn du Gebetserhörung brauchst. Gott ist nicht irgendwo fern, sondern du und er, ihr seid verbunden, ihr gehört zusammen. Ein Bundesgesetz, sage ich jetzt einmal, steht fest und da kannst du dich darauf berufen, wenn du dieses Opferblut von Jesus hochhältst. Dieses Opferblut Jesu ist wie ein rechtliches, beglaubigtes Dokument, das ewig gültig ist. Ja, wenn du irgendwo ein Dokument hast, vom Amt bestätigt, Stempel drauf, Siegel drauf, alles offiziell, dann kann das nicht irgendjemand einfach ungültig machen. Dann steht es fest, ein beglaubigtes Dokument. Genauso ist es auch mit dem Blut Jesu. Unsere Rechte als Christ sind mit diesem Blut von Jesus besiegelt. Das heißt, die Rechtssache ist geklärt. Ja, das ganze geistliche Recht ist jetzt auf unserer Seite. Das ganze himmlische geistliche Recht spricht jetzt für uns. Und dann darfst du das auch in Anspruch nehmen für deine Anliegen. Das himmlische Recht gehört dir, sobald du das Blut Jesu ins Spiel bringst. Ja, der Satan kann dir das eigentlich nicht rauben. Nur wenn er dir seine Lügen glaubend macht und diese Wahrheiten verschleiert und du das Blut nicht in Anspruch nimmst, ja, dann hat er dich beraubt. Aber an sich könnte er nicht. Nur unser falsches Glauben und falsches Denken oder Unwissenheit gibt dem Satan immer wieder Gelegenheiten. Mehr Chancen hat er nicht. Sobald du dich auf das rechtliche Dokument, das Blut Jesu berufst, muss er stoppen, weil Die ganze himmlische Welt muss sich nach dem Blut richten. Das geht nicht anders. Ja, dann haben wir hier Bundesbedingungen oder Vertragsbedingungen und Gott handelt aufgrund dieser Bundesbedingungen. Gott hält sich an den Bund. Da kann er nicht aus, weil wenn Gott sich nicht an seinen Bund halten würde, dann würde er, glaube ich, seinen Status als Gott verlieren. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Er kann nicht irgendwie erst einen Bund schließen und dann sagen, ach ja, jetzt machen wir es doch wieder anders. Nein, Gott hält sich an seinen Bund. Und wir müssen wissen, wir müssen uns an die Bundesbedingungen halten und Gott auch. Aber unser Teil ist ein kleiner Teil im Vergleich zu dem Teil, das bei Gott im Kleingedruckten steht, sage ich jetzt einmal einfach. Also wir müssen einen beständigen, lebendigen, festen Glauben an Jesus und an sein Opferwerk am Kreuz vorweisen, darbringen. Und Nächstenliebe ist auch noch ein Gebot, das wir haben. Diese Bundesbedingungen haben wir. Den Nächsten zu lieben, wie wir uns selbst. Dem Nächsten nichts Böses zu tun, nicht verleumden und so weiter. Respektieren den Nächsten, dann bist du auf der richtigen Seite. Ja, Gott liebt alle Menschen, der ist nicht mit allem einverstanden, was die Menschen tun. Ja, und so ist es auch mit uns. Ich bin nicht mit allem einverstanden, was meine Nächsten tun. Aber ich liebe sie trotzdem. Ja, das ist unser Kleingedrucktes. Gottes Teil ist, und da steht ein bisschen mehr im Kleingedruckten, Vergebung, Rechtfertigung, Heiligung, Versöhnung, Vereinigung, Schutz, Gunst und so weiter für die, die glauben, für die, die in diesen Bund mit eintreten. Die nicht im Bund sind, die nicht glauben, ist wieder eine andere Sache. Aber von denen reden wir ja jetzt gar nicht. Es geht ja um uns und Gott. Also er vergibt uns, er rechtfertigt uns, er heiligt uns, er hat sich mit uns versöhnt, da steht nichts mehr dazwischen. Das trennende Element, die Sünde ist weggetan, wir sind mit ihm wieder eins geworden. Ja, und dann ist er unser Schutz und er schenkt uns Gunst in seinen Augen und wir haben durch ihn Zugang zum Thron der Gnade, dürfen da den Segen uns abholen, Heilungen abholen, Gebetserhörungen bekommen, die Engel dienen uns und wir sind uns der Liebe Gottes in allen Situationen einfach bewusst. Und dann können wir sagen wie Paulus, alles vermag ich durch den, der mich kräftigt, der mich befähigt. Auch wenn die Situation nicht gut ausschaut, ich vermag es trotzdem, weil Gott ist in mir, Gott ist mit mir, Gott lässt mich nicht hängen. Ja, und dieses rechtlich bindende Dokument liegt dem himmlischen Gerichtshof vor. Und dein Name steht da drauf. Wenn du wiedergeboren bist, steht dein Name drauf, weil dein Name seitdem im Buch des Lebens steht. Da steht er auch eben auf diesem Dokument. Und es ist, kann man mal so sagen, mit dem Blut Jesu unterzeichnet. Und somit spricht das ganze himmlische Rechtssystem für uns. Das Opferblut von Jesus ist der Beweis, ist der Nachweis für unsere Freisetzung, für unsere Erlösung, für unsere Rettung, für uns alle unsere Rechte und Segnungen. Und danach muss sich die ganze himmlische Welt richten. Und wenn ich sage himmlische Welt, dann nicht nur die Oberen, sondern auch die Unteren. Die Finsternis muss sich auch nach dem richten. Da kann keiner aus, da kann sich keiner durchmogeln. Selbst Satan und seine Dämonen müssen sich nach dem richten, wenn das Blut Jesu bekannt wird, ins Spiel gebracht wird, hochgehalten wird. Das Blut Jesu, könnte man so sagen, erzwingt regelrecht unser Recht. Alles muss gehorchen. Auch der Satan, er ist gezwungen zu gehorchen, er ist gezwungen zurückzuweichen, wenn du das Blut Jesu in Anspruch nimmst. Mein Gott braucht nicht gezwungen werden, sich danach zu richten, weil es ist ja sowieso sein Wille und sein Plan. Aber Gott kann beeindruckt werden durch deinen Glauben an das Blut Jesu, ja, weil er dann das Blut sieht und hört. Wenn du deinen Glauben nicht draufsetzt, na, dann sieht er und hört er nichts vom Blut. Das ist ein Fehler. Auf jeden Fall ist Gott treu und er steht zu seinem Bund und zu seinem ganzen Rechtssystem des Himmels und er kann es nicht einfach übergehen und nicht brechen und auch nicht außer Kraft setzen. Es ist wichtig zu wissen, weil oft ist so, wir berufen uns auf das Blut und es geschieht nicht gleich was und dann kommt der Lügner gleich um die Ecke und sagt, siehst du das, Gott hat sich ja jetzt was anderes ausgedacht. Gott will das jetzt nicht tun und bla bla bla. Tausend Gründe führt da an. Aber du musst wissen, was Gott gesagt hat, das ändert er nicht. Das steht fest. Und deshalb kannst du dich auf sein Wort verlassen. Und deshalb wird unser Recht auch ausgeführt. Das ist, sage ich, die rechtliche Pflicht. Ja, das ist die rechtliche Pflicht, dass dein Recht und mein Recht ausgeführt wird. Das ist auch im jüdischen Bereich so. Wenn Gesetze feststehen und der Richter sich nach dem Gesetz, Paragraph so und so, richtet und da ein Urteil spricht, dann muss das umgesetzt werden, weil es so im Gesetz steht. Da kann man nicht sagen hinterher, ja, der hat jetzt hier den Paragraphen hier rausgeholt und ein Urteil gesprochen, aber es ist uns jetzt egal. Nein, es wird umgesetzt. Und wenn jemand verdonnert wird, 15 Jahre lebenslänglich, dann wird es auch umgesetzt. Ausahmen, weil das Gesetz es so befiehlt. Jesu Blut hat uns einen Freispruch bescheinigt, dann muss es auch umgesetzt werden. Freispruch von der Sünde und deren Folgen, von Satan und seinen Mächten und Herrschaftsbereich und so weiter. Freispruch, voller Freispruch, komplette Erlösung, Ewigkeit, ja, auf Ewigkeit. Und unser Glaube aktiviert dieses Blutdokument. Unser Glaube bewegt die Engel Gottes, dass sie für uns aufstehen und uns dienen und unsere Rechte ausführen. Wir sind berechtigt dazu, jeden geistlichen Segen aus der Himmelswelt zu empfangen. Auch eben Heilung und Heilungswunder. Und da kannst du auch finanzielle Wunder bekommen, wenn es notwendig ist. Wenn du in den roten Zahlen stehst, das ist nicht Gottes Wille. Ja, das kann passieren, weil irgendeine blöde Sache passiert ist oder weil du dich übernommen hast, weil du unweise warst oder einfach ja, ein Haus gebaut hast und du kannst es nicht vom Ersparten bezahlen oder du bist betrogen worden, kann auch sein, dann bist du in den roten Zahlen und das ist nicht Gottes Plan. Ja, das ist nicht, dass Gott dich dafür verdammt, das ist nicht falsch verstehen. Aber Gott möchte, dass du aus den roten Zahlen heraus bist. Weil, wenn du die Bibel kennst, weißt du, dass er dir Fülle und Überfluss und Segen verheißen hat. Und dann nimm dieses Blut und dein himmlisches Recht in Anspruch, damit du da rauskommst aus diesen Nöten. Setze deinen Glauben ein, kämpfe hier den guten Kampf des Glaubens. Ja, der läuft da oben zwischen deinen Schläfen ab. Was du denkst, das glaubst du. Ja, nicht falsch verstehen. Nicht jeder blöde Gedanke ist gleich dein Glaube. Aber der Kopf entscheidet dich immer wieder, glaube ich das, was das Wort sagt, was ich im Herzen schon verspüre, oder glaube ich den Lügen Satans. Darum läuft da der Kampf ab. Also bleibe hartnäckig bis zum Sieg auf diesen Wahrheiten. Bleibe bestehen auf diesem Blutopfer Jesu. Das Blut Jesu, da kannst du dich für alle Dinge drauf berufen. Ja, du kannst auf dein Recht pochen, so wie man es auch im Natürlichen macht, wenn man einen Paragraphen kennt, dann kann man sich darauf berufen. Paulus zum Beispiel hat sich auf den römischen Kaiser berufen. Und weil er das getan hat, musste er auch vor den Kaiser gestellt werden. Er hätte schon vorher freigelassen werden können, aber das ging nicht mehr, weil das Gesetz sagte damals, wer sich auf den Kaiser beruft, muss dann auch vor dem Kaiser bestellt werden und vom Kaiser gerichtet werden. So ist es auch, wenn wir uns auf das Blut von Jesus berufen. Ja, wer spricht dann? Wer ist dann unser Kaiser? Gott selbst. Er schafft Recht, er spricht Recht und nach seinem Rechtsspruch muss sich alles danach richten. Also Jesu Blutopfer hat Fakten geschaffen. Ja, und er hat auch Fakten für unsere Gesundheit, für unsere Heilung geschaffen. 1. Petrus 2,24 sagt uns eindeutig, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Also hier wieder Striemen, Sünden weg, Leiden weg, ja, alles hat Jesus mit seinen Striemen gemacht. Durch seine Striemen seid ihr geheilt worden, schreibt er hier. Was sind nun Striemen? Wunden, in anderen Übersetzungen Wunden. Also es sind nicht bloß ein paar Kratzer. Es sind wirklich tiefe, blutende Wunden gewesen. Also um was geht es unterm Strich? Es geht ums Blutvergießen. Es geht weniger um jetzt, ja, da haben ein paar Wunden und da könnte man jetzt einen Verband rumwickeln oder so. Nein, es geht um das Blut, das da rausgeflossen ist. Ja, durch seine Wunden heißt durch sein Blut. Ja, es ist vielleicht ein bisschen verschlüsselt geschrieben im Jesaja und auch im Petrus, weil der Petrus sich auf Jesaja bezieht. Aber denkt dran, es geht unterm Strich um das Blut, das da aus diesen Wunden geflossen ist. Und dann schreibt er hier, durch dessen Wunden, durch dessen Blutopfer ihr geheilt worden seid. Und dann ist oft so, ja, das steht jetzt da, aber ich sehe ja, da tut's weh, da habe ich die und die Krankheit, der Arzt hat das und das, jenes diagnostiziert. Was ist nun jetzt richtig? Auf der natürlichen Ebene natürlich die Diagnose und das Symptom, auf der geistlichen Ebene das Wort Gottes. Und da muss man sich entscheiden, gehe ich den Weg des Glaubens oder gehe ich den Weg des Fleisches, des Verstandes, der irdischen. Und da muss man den Verstand schon manchmal mitsamt den ganzen Sinnen ein bisschen ausblenden, um dem Wort Gottes den Vorrang zu geben und dabei zu bleiben, zu bekennen, durch sein Blutopfer bin ich geheilt. Wenn das Symptom schreit, dann gleich, kann nicht sein, ich habe da noch Schmerzen, kann nicht sein, der Arzt hat so gesagt. Aber du bist der, der entscheidet, was du glauben willst oder nicht. Dummerweise glaubt man dem Arzt und dem Symptom viel leichter als dem Wort Gottes. Das ist eigentlich ja, wirklich dumm. Man zweifelt Gott an, dass das überhaupt stimmt, was er da gesagt hat, oder? Also muss man den Verstand einfach dann mal ein bisschen ausblenden, ausschalten und sagen, es steht aber geschrieben. Weil sonst kommst du nicht weg von deinem Symptom, von der Krankheit und den Schmerzen und der Mühle im Gesundheitssystem. Jesus starb nämlich nicht deshalb, dass es uns schlecht geht und dass wir krank sind, sondern dass es uns gut geht und wir gesund sind. Darum ist er ans Kreuz gegangen. Also glaube es, bekenne es und es macht es zur Realität in deinem Leben. In der geistlichen Welt ist es ja eher Realität. Aber dein Glaubensbekenntnis befördert diese geistliche Realität auch in deine natürliche Realität. Und das ist das, was wir wollen. So, und jetzt machen wir ein bisschen Lobpreis und dann vielleicht noch ein paar Bekenntnisse hinterher. Ihr seid ihr. Ich mache jetzt einfach noch ein paar so Bekenntnisse als Beispiel, wie man das dann so machen kann. Halleluja. Danke, Jesus. Und ich rufe das Blut, dein Opferblut an. Ich rufe es zum Zeugen, zum Beweis für meine Erlösung auf. Ich bin im Recht, im himmlischen Rechtssystem, weil das Blut von Jesus für mich spricht. Ich stehe unter dem Recht des Blutes. Meine Rechtslage ist eindeutig. Freispruch, Errettung, Erlösung, Heiligung und Heilung. Segen ist mein Erbteil. Die Rechtslage ist eindeutig. Das Opferblut von Jesus ist der Beweis. Das Blut hat mich reingewaschen von aller Sünde und aller Schuld. Das Blutopfer Jesu hat die Sünde von mir weggenommen, nicht nur zugedeckt. Die Sündennatur weggenommen und mir Gottes Gerechtigkeit geschenkt. Ich bin zur Gerechtigkeit Gottes geworden. Halleluja. Also berufe ich mich auf die Fakten, die das Blutopfer Jesu geschaffen hat. Nicht nur auf Indizien, weil das Blutopfer Jesu hat Fakten für mich geschaffen. Und die Beweislage ist juristisch klar und eindeutig. Es kann nichts mehr daran geändert werden. Es ist ein ewiger Ist-Zustand für mich. Das Blut Jesu ist eine beglaubigte Urkunde, ein Rechtsvertrag, ein Blankoscheck, ein Gutschein, einzulösen durch Glauben. Und ich berufe mich auf dieses Blut, so wird dieser Scheck, dieser Gutschein eingelöst und so wird mein Recht ausgeführt. Jesu Blut wurde von Gott geprüft, angenommen und bestätigt. Jesu Blut spricht in der gesamten geistlichen Welt für mich. Die gesamte geistliche Welt erkennt das Blut Jesu an. Auch die Dämonenwelt und auch Satan. Und auch für Satan ist das Blut rechtlich bindend. Mein Recht wird ausgeführt durch den Heiligen Geist, denn der Sieg ist vollbracht. Jesu Blutopfer gibt dem Heiligen Geist die volle Berechtigung zum Wirken. Der Heilige Geist bestätigt das Blutopfer mit Heilungen und mit Segen. Ich bin mit dem Blut Jesu erkauft, teuer erkauft. Und damit mache ich meine Rechte geltend durch dieses Blut. Jesu Blut spricht gegen Satans Macht. Satan hat keine Rechte mehr an mir. Das Blut hat mich aus Satans Herrschaft befreit und ich widerstehe ihm standhaft durch den Glauben und dadurch, dass ich dieses Blut Jesu sehen und hören lasse. Wenn Gott das Blut sieht und hört, dann ist die Sache klar. Satan hat keine rechtliche Grundlage mehr, mich zu berauben und mich zu ärgern und zu verletzen. Alle rechtliche Autorität hat Jesus über mir, weil er mit seinem Blut für mich bezahlt hat. So stehe ich unter Gottes Rechtssystem des Himmels. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich weiß, dass dein Blut für mich wirkt. Ich weiß es im Glauben, ich bin hundertprozentig. Ich hoffe es nicht nur, ich bin überzeugt davon. Ich stimme diesem vollbrachten Werk am Kreuz voll und ganz zu. Ich stelle mich da drauf. Ehre sei dir, Herr. Danke, Herr. Ehre sei dir. Amen. Amen. So, und ich spreche jetzt Segen über uns allen aus. Im Namen Jesu und der Macht seines Blutes. Das Opferblut Jesu. Jeder einzelne von uns wird jetzt damit besprengt, gereinigt, gerechtfertigt und gesegnet. Freigemacht von jedem Werk des Teufels, freigemacht von jeder dämonischen Aktivität im Namen Jesu Christi. Freigemacht. Eine ewige Erlösung, eine dauerhafte Erlösung ist für uns vollbracht. Der Schuldschein gegen uns wurde zerrissen und aus unserer Mitte weggeschafft. Es gibt keine Anklage, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Keine Anklage mehr für die, die unter dem Blut Jesu stehen. Wir sind gerechtfertigt aus Glauben, nicht aus Werken, sondern aus Glauben. Denn Gott rechtfertigt den Glaubenden. Wir glauben an Jesus und an sein Fleisch- und Blutopfer am Kreuz. An unserer Stelle ging er dorthin. Er hat uns damit freigemacht. So ist der Himmel geöffnet und alle himmlischen Segnungen fließen ungehindert zu uns. All die himmlischen Segnungen fließen ungehindert zu uns. Niemand kann es aufhalten, niemand kann es stoppen. Das Konto wird ausgeglichen, rote Zahlen werden beseitigt. Denn in Gott, in Christus sind wir zur Fülle gebracht. Er wird all unseren Mangel auffüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Alle Mangel wird aufgefüllt. Geschrieben steht, keinen Mangel haben die, die sich beim Herrn bergen. Und sagt vom Gerechten, dass es ihm gut gehen wird. Die Gerechten werden blühen in ihren Tagen. Segen ist auf dem Haupt des Gerechten. Glück belohnt den Gerechten. Als alles Verheißungen der Schrift. Und ich proklamiere diese Verheißungen im Namen Jesu und berufe mich auf das Blutopfer. Danke, Herr. Es gibt deinen Engeln den Auftrag, die Möglichkeit, alles hervorzubringen, was notwendig ist. Danke, Jesus. Und jetzt ein Amen. Halleluja. Danke.